und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und freue mich, dass ihr heute am 26. September auch wieder reinhört und mit dabei seid, wenn wir weiterlesen in unserer täglichen Bibellese. Ich werde wie immer die Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das erste Buch Chronik, Kapitel 9. So hatte sich ganz Israel in die Stammeslisten eintragen lassen. Aufgeschrieben sind sie im Buch der Könige von Israel. Weil die Bewohner von Juda Gott untreu geworden waren, wurden sie nach Babylonien in die Verbannung geführt. Die Bewohner Jerusalems nach dem Exil. Die ersten Ansiedler, die sich wieder auf ihrem Grundbesitz in ihren Städten niederließen, waren Leute aus dem Volk sowie Priester, Leviten und Tempeldiener. Damals ließen sich in Jerusalem folgende Leute aus den Stämmen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse nieder. Aus dem Stamm Juda, Utai, der Sohn Ammihuds. Er stammt über Omri, Imri und Bani von Judas Sohn Peres ab. Von den Nachkommen Schelas, Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne. Von den Nachkommen Serachs, Jeuel. Zusammen mit seinen Brüdern waren es 690. Aus dem Stamm Benjamin. Salu, der Sohn Meschulams. Seine weiteren Vorfahren waren Hodavia und Senua. Dazu Jibneja, der Sohn Jerohams. Ela, der Sohn von Uzi und Enkel von Michri. Meschulam, der Sohn von Shephatja, dessen weitere Vorfahren Reguel und Jibnia waren. Zusammen mit ihren Brüdern und nach ihren Sippen waren es 956 Sippenoberhäupter. Von den Priestern: Jedaja, Jojarib, Jachin, Asaja, der Sohn von Hilkia, der Fürst des Gotteshauses. Seine weiteren Vorfahren waren Meschulam, Zadok, Merajot und Ahitub. Dazu Adaja, der Sohn Jerohams, dessen weitere Vorfahren Paschur und Malkia waren. Masai, der Sohn Adiels, dessen weitere Vorfahren Jachsera, Meschulam, Meschilemot und Immer waren. Zusammen mit ihren Brüdern waren es 1760 angesehene Männer, alle befähigt zum Dienst im Haus Gottes. Von den Leviten waren es Shemaja von der Gruppe Merari, dessen Vorfahren Haschub, Asrikam und Haschabja waren, dann Bakbaka, Heresh, Galal und Matanja, der Sohn von Micha und Enkel von Sichri, ein Nachkomme Asafs. Abda, der Sohn von Shamua und Enkel von Galal, ein Nachkomme Jedutuns. Berechja, der Sohn von Asa und Enkel von Elkana, der früher in den Siedlungen von Netopha gewohnt hatte. Dazu die Torwächter: Shallum, Akkub, Talmon und Ahiman. Ihr Oberhaupt war Shallum. Seine Sippe bewacht bis zum heutigen Tag das Königstor auf der Ostseite. Sie waren schon die Torwächter in den Lagern der Söhne Levis. Auch den Dienst als Wächter am Eingang des Zelts versahen Shallum und die Männer seiner Sippe, sämtlich Nachkommen Korachs. Shallum stammte über Kore und Abisaph von Korach ab. Seine Vorfahren hatten in der Wüste den Eingang zum Lager Jahwes bewacht. Pinhas, der Sohn Eleasas, war ihr Oberhaupt gewesen. Jahwe stand ihm bei. Sechaja, der Sohn von Meschelemja, war Torhüter am Eingang zum Offenbarungszelt. Insgesamt waren es 212 Mann, die zu Torwächtern ausgewählt worden waren. Ihre Eintragung erfolgte in ihren Gehöften. David und der Seher Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt. Sie und ihre Söhne hatten als Wachen die Aufsicht über die Tore vom Zelthaus und später vom Haus Jahwes. Die Wachen waren nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Ihre Brüder, die in ihren Gehöften wohnten, mussten jeweils für 7 Tage mit ihnen zusammen zum Dienst erscheinen, wenn sie an der Reihe waren. Denn nur die 4 Oberen der Torhüter waren ständig in Jerusalem. Auch sie waren Leviten. Die Leviten verwalteten außerdem die Vorratskammern und die Schätze vom Haus Gottes. Und die Nacht verbrachten sie rings um das Haus Gottes, denn ihnen war der Wachdienst übertragen und sie mussten jeden Morgen die Tore aufschließen. Einige von ihnen hatten die Aufsicht über die Geräte für den Dienst. Abgezählt brachten sie diese hinein und abgezählt wieder heraus. Andere hatten die Aufsicht über die sonstigen Geräte und Gefäße des Heiligtums und über das Feinmehl, den Wein, das Öl, den Weihrauch und die Balsamöle. Aber das Mischen der Balsamöle zu einer Salbe war die Aufgabe der Priester. Dem Leviten Matitja, er war der erstgeborene Schalums aus der Nachkommenschaft Korachs, war das Pfannenbackwerk anvertraut. Einige seiner Brüder aus der Nachkommenschaft Kehatz waren für die geweihten Brote zuständig, die Sabbat für Sabbat zugerichtet werden mussten. Die levitischen Sippenoberhäupter, die für den Gesang verantwortlich waren, wohnten in den Kammern am Tempel und waren von anderen Diensten befreit, weil sie Tag und Nacht bereit sein mussten. All die genannten Sippenoberhäupter der Leviten waren in den Geschlechtsregistern aufgeführt. Sie wohnten in Jerusalem. Die Familie Sauls. In Gibeon wohnte Jehiel, der Stammvater dieser Stadt. Seine Frau hieß Maacha. Sein erstgeborener Sohn war Abdon. Die anderen hießen Zur, Kisch, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Secher und Miklot. Miklot hatte einen Sohn namens Shima. Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder. Ner zeugte Kisch und Kisch zeugte Saul. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Malkischua, Abinadab und Eschbal. Jonathans Sohn war Merib-Baal und dessen Sohn Micha. Die Söhne von Micha waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas. Der Sohn von Ahas hieß Joada und dessen Söhne waren Alemet, Asmavet und Simri. Der Sohn von Simri war Moza. Und als weitere Nachkommen in dieser Linie folgten Bina, Refaja, Elasa und Azel. Azel hatte 6 Söhne: Asrikam, Bachru, Yishmael, Sheaja, Obadja und Hanan. Hesekiel, Kapitel 22. Das Urteil. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Mensch, willst du richten? Willst du die Stadt der Mörder richten? Dann halte ihr die Gräueltaten vor, die sie beging, und sage: So spricht Jahwe, der Herr. Du Stadt, die Blut in ihren Mauern vergießt und damit ihr Ende heraufbeschwört, die sich besudelt durch ihre Götzen. Durch dein Blutvergießen bist du schuldig geworden, und durch deine Götzen hast du dich besudelt. Damit hast du deinen Untergang herbeigeführt. Du bist ans Ende deiner Jahre gekommen. Deshalb mache ich dich zu einem Zeichen der Schande unter den Völkern und überlasse dich ihrem höhnischen Spott. Die Nahen und die Fernen verhöhnen dich, denn dein Name ist besudelt, deine Verbrechen sind groß. Die Fürsten Israels in dir missbrauchten ihre Macht, um Blut zu vergießen. In dir verachtet man Vater und Mutter. In deiner Mitte erpresst man den Fremden und unterdrückt Waisen und Witwen. Was mir heilig ist, verachtest du und schändest den Sabbat. Es gibt Verleumder in dir, die Menschen dem Tod ausliefern. Auf deinen Bergen feiert man Opfermahle und in deiner Mitte begeht man die schlimmsten Untaten. Man schläft mit der Frau des eigenen Vaters und verkehrt mit Frauen während ihrer Monatsblutung. Der eine Mann hat Sex mit der Frau seines Nächsten, der andere schändet seine Schwiegertochter und der dritte missbraucht seine Schwester. Bestochene Richter sprechen Todesurteile aus, man nimmt Wucherzinsen und erpresst seinen Nächsten. Doch mich hast du vergessen, spricht Jahwe, der Herr. Ich schlage die Hände wegen deiner Raffgier zusammen und wegen der Morde, die in deiner Mitte geschehen sind. Bildest du dir ein, du könntest vor mir bestehen? Meinst du, deine Hände bleiben stark, wenn ich mich mit dir befasse? Ich, Jahwe, habe es gesagt, und ich werde es tun. Ich werde dich unter die Völker zersprengen, vertreibe dich in alle Länder und mache deinem gottlosen Treiben ein Ende. Vor den Augen aller Völker wirst du durch dich selbst besudelt werden. Du sollst erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Der Schmelzofen. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Du Mensch, das Haus Israel ist für mich wie Schlacke geworden. Wie Schlacke beim Silberschmelzen, die nur noch Kupfer, Zinn, Eisen und Blei enthält. Darum spricht Jahwe, der Herr. Weil ihr alle zu Schlacke geworden seid häufe ich euch in Jerusalem auf. Wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn in einem Schmelzofen zusammenbringt, um Feuer darunter anzublasen, so bringe ich euch zusammen und lasse euch die Glut meines Zorns spüren. Ja, ich werde euch zusammenwerfen und das Feuer meines Grimms unter euch anblasen, dass ihr darin ausgeschmolzen werdet. Wie das Silber im Ofen, so sollt ihr in meinem Grimm geschmolzen werden. Ihr sollt erkennen, dass ich, Jahwe, meinen glühenden Zorn über euch ausgegossen habe. Alle sind schuld. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, sprich zum Land Israel, Mensch, du bist so besudelt, dass ich am Tag meines Zorns keinen Regen mehr schicke. Die Rotte seiner Propheten hat sich verschworen. Sie verschlingen Seelen wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Sie rauben Schätze zusammen und haben viele Frauen zu Witwen gemacht. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen keinen Unterschied zwischen heiligen und unheiligen Dingen. Sie belehren nicht über rein und unrein und verschließen ihre Augen vor dem Sabbat. So werde ich unter ihnen entweiht. Seine Oberen sind wie räuberische Wölfe. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um sich zu bereichern. Und seine Propheten schmieren Lehm darüber, indem sie Hirngespinste schauen und ihnen Lügen erzählen und dabei sagen, so spricht Jahwe der Herr. Dabei hat Jahwe gar nicht geredet. Das Volk des Landes erpresst und raubt, es plündert und plagt den Elenden und Armen und verweigert dem Fremden sein Recht. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauert oder der für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Doch ich fand keinen. So schütte ich die Glut meines Zorns über sie aus und vernichte sie in meinem Grimm. Ihr Tun lasse ich auf sie selbst zurückfallen, spricht Jahwe, der Herr. Der Hebräerbrief, Kapitel 7. Unser Hoherpriester ist wie Melchisedek. Denn dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den Zehnten von seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König des Friedens. Es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Es wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Darin gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt sozusagen für immer Priester. Wie groß dieser Mann war, seht ihr daran, dass selbst Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den zehnten Teil von seiner Beute gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte den Nachkommen Levis zu, denen das Priesteramt übertragen ist. Sie erheben ihn vom Volk, obwohl das ihre eigenen Brüder sind, also auch Nachkommen Abrahams wie sie. Melchisedek aber gehörte gar nicht zu Abrahams Volk und hat dennoch den Zehnten von Abraham entgegengenommen. Und außerdem hat er den Träger der Zusage gesegnet. Dabei ist zweifellos derjenige, der segnet, größer als der, der gesegnet wird. Im Fall der Leviten nehmen sterbliche Menschen den Zehnten entgegen. Doch im Fall von Melchisedek einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Man könnte sogar sagen, dass durch Abraham auch Levi den Zehnten gegeben hat, obwohl der doch normalerweise den Zehnten empfängt. Denn als Melchisedek und Abraham sich begegneten, war Levi als späterer Nachkomme Abrahams sozusagen schon dabei. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit hätte führen können, denn das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, beruhte ja darauf, warum hätte Gott dann noch einen Priester einsetzen sollen, der zu einer ganz anderen Priesterordnung gehört, nämlich zu der von Melchisedek anstelle zu der von Aaron? Denn sobald das Priestertum geändert wird, ändert sich notwendigerweise auch das Gesetz. Denn der, von dem wir reden, gehört zu einem anderen Stamm, von dem nie jemand den Dienst am Altar versehen hat. Denn wie wir wissen, kommt unser Herr aus Juda. Doch Mose hat Juda nie in Verbindung mit dem Priestertum erwähnt. Das Ganze wird noch viel deutlicher, wenn sich die Einsetzung dieses Priesters, genau wie bei Melchisedek, nicht auf eine vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Denn die Schrift sagt über ihn: Du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art des Melchisedek. Damit wird die frühere Bestimmung außer Kraft gesetzt, weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns den ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Außerdem wurde der neue Priester durch einen Eid bestätigt. Bei den früheren Priestern gab es keinen solchen Eid. Nur ihm sagte Gott das Priestertum mit einem Eid zu. Der Herr hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen. Du sollst für immer Priester sein, ein Priester nach der Art des Melchisedek. Deshalb ist Jesus auch der Garant eines besseren Bundes geworden. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Nach der alten Ordnung musste es viele Priester geben. Denn wenn einer starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Ein solcher hoher Priester war auch für uns notwendig. Einer, der vollkommen heilig und ohne Sünde ist, an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundsätzlich von uns sündigen Menschen unterscheidet und den höchsten Ehrenplatz über allen Himmeln erhalten hat. Er muss nicht Tag für Tag Opfer darbringen, wie die hohen Priester vor ihm. Er muss auch nicht zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des ganzen Volkes opfern. Nein, er hat das ein für allemal getan, als er sich selbst zum Opfer brachte. Das Gesetz konnte nur schwache, mit Fehlern behaftete Menschen zu hohen Priestern machen, das Wort des Eidschwurs aber, das viel später als das Gesetz kam, ernannte den Sohn, der für immer und ewig vollkommen ist. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Donnerstag und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.